Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir kommen jetzt zum letzten Thema von unserem Gemeindeseminar. Das war unter dem Obertitel Gottes Wohnen unter seinem Volk. Gott kommt den Menschen nahe. Und jetzt, was bedeutet der Priester? Wir hatten uns diese Themen angeguckt. Was bedeuten Stiftshütte und Tempel als Ganzes? Was bedeutet das Wasser in ihnen? Was bedeuten die Altäre? Was bedeuten Leuchter und Schaubrottisch? Was bedeuten die Vorhänge, Decken, Wände, Türen? Was bedeutet die Bundeslade? Und jetzt als letztes, was bedeutet der Priester? Das ist die Stiftshütte aus 2. Mose mit den verschiedenen Teilen, und der Priester, der musste halt hier arbeiten. Immer wenn er an den Altar wollte, muss er sich vorher waschen im Wasser, und immer wenn er zum Heiligtum gehen will oder zum Allerheiligsten am Versöhnungstag einmal im Jahr, musste er sich immer waschen. Das hatten wir uns angesehen, aber ihn selber hatten wir uns noch nicht angesehen. Ich habe die Bilder von vom Internet genommen. Das ist hier ein Ort in Südisrael, wo man die Stiftshütte nachgebaut hat mit den verschiedenen Teilen. Und hier sieht man den hohen Priester. Teilweise ist es jetzt natürlich Fantasie. Gewisse Angaben sind da, aber Details sind nicht gegeben. Damals hat Gott Bezalel, den Sohn Uris, inspiriert mit dem Heiligen Geist, um die verschiedenen Dinge herzustellen, und noch einen anderen Kollegen, der mitgearbeitet hat. Aber die groben Sachen, die entsprechen dem, also er hat hier auf der Schulter etwas, er hatte auch einen Bart, einen langen wahrscheinlich, und hier eine Brustplatte. Wir gucken uns heute die Stirnplatte an, die Brustplatte mit den Schultern, und hier unten kann man jetzt gerade nicht sehen, das ist auf einem anderen Bild. Das sind die Namen von den 12 Stämmen Israel auf der Brust. Und hier ist ein Kollege, der hilft. Der oberste Priester sah so schön aus wie das erste Bild. Die anderen sahen gewöhnlicher aus. Also Aaron als der große Priester war so ganz besonders gekleidet. Und seine 4 Söhne konnten mithelfen in der Priesterfamilie. Und dann die Nachfahren wurden natürlich immer mehr. Das ging ja nachher in die Hunderte und in die Tausende im Laufe der Zeit. Und wenn einer Dienst hatte, war ein nicht hoher Priester als Priester dann ein bisschen einfacher gekleidet. Hier sieht man jetzt die beiden, die Absperrung war natürlich nicht original, weil da darf man reingehen als Normalmensch, das durfte man nicht. Und in Timna kann man dann so reingehen und sich die Sachen von innen angucken, wie das aussieht. Im Timna Park, Tabernacle, in diesem, das ist eine kleine Touristenattraktion. Wenn man sich das wegdenkt und jetzt hat jemand Dienst, dann sieht man also hier einen gewöhnlichen Priester und den Hohepriester. Und was man hier schlecht erkennen kann auf dem Bild, hier unten sind noch, da ist eine Reihe, das hängt runter am Saum des Kleides. Da gibt's abwechselnd einen Granatapfel und eine Glocke. Das ist zu klein. Auf dem Computer kann man das Bild zoomen, dann sieht man das. Aber für meinen Geschmack ist es etwas zu klein. Und es gibt die Associates of Biblical Research. Das ist eine evangelikale Archäologensache in den USA. Die machen Ausgrabungen in Israel, und die haben in Silo, wo die Stiftshütte lange Zeit stand, Ausgrabungen gemacht, und die haben tatsächlich Granatäpfel gefunden. Also die Nachbildung von Granatäpfeln genau in Silo. Die ist dann ja zerstört worden. Im Samuelbuch ist davon die Rede, wie Gott Gericht übt, weil die Söhne Elis so gottlos waren und der Vater sie nicht zurechtgewiesen hat als Hohepriester. Und dann ging die Bundeslade verloren, es gab Krieg, die beiden Söhne Elis starben und er selber starb am selben Tag, weil er hinstürzte und sich eben verletzte, tödlich verletzte. Das ist alles ein bisschen dramatisch, aber es ist interessant, dass genau an der Stelle, wo die Bibel sagt, in Silo, wo die Stiftshütte war, hat man also die Nachbildung von Granatäpfeln gefunden, und die hingen halt an der Kleidung vom hohen Priester, und darauf gehe ich heute ein. Also die ist hier unten gewesen, Und wenn der dann ging, wenn der seinen Weg ging, also von dem Wasser, wo er sich Hände und Füße gewaschen hat, ins Heilige oder in Richtung aufs Allerheiligste, dann machten die Glöckchen ähnlich so klingklang wie die Kühe, die ihre Glocken umgehängt haben. Die haben natürlich eine große Glocke, aber der Priester hatte einen Haufen kleine Glocken, ein Granatapfel, eine Glocke, ein Granatapfel, eine Glocke ringsrum. Und das hieß nur, damit er nicht sterbe. Ich weiß nicht, warum das so war, aber es ist für mich interessant, diese verschiedenen Maßnahmen, um auch den Israelen Ehrfurcht zu lehren, dass wenn man in Gottes Gegenwart kommt, dass es nicht unangekündigt ist. Das war sozusagen eine eingebaute Klingel, wo der dann, wenn er in die Gegenwart Gottes ging, erstmal anklopfte oder eben klingelte mit den Klingeln, mit den Glocken. Und darauf gehe ich aber heute nicht ein. Ich habe mir drei Sachen ausgesucht. Also das, was hier oben an seiner Kleidung ist, dann diese Teile von Schulter und Brust und die Granatäpfel. Nur, dass ihr mal seht, wie so ein Granatäpfelbaum aussieht. Wenn man sich die Texte anguckt, ich habe das immer so gemacht, bei jedem dieser 7 Einheiten, die ich eben gerade vorgestellt habe, die wir Freitagabend angefangen haben und dann gestern durchgeführt haben, habe ich einerseits die Stiftshütte aus 2. Mose genommen, die entsprechenden Teile in der Stiftshütte und dann halt quer durch die Bibel verfolgt, insoweit es jetzt mir sinnvoll schien. Ich bin natürlich nicht auf alle Bibelstellen eingegangen. Und das ist jetzt das, was ich heute raufgetan habe für einen Priester. Und da sieht man halt den Priester im Rahmen vom 2. Buch Mose. Dort wird die Stiftshütte beschrieben. Zuerst, wie sie gemacht werden soll und dann, wie sie nachher gemacht wurde. Dann gibt es im Tempel öfters einen Hinweis auf diese einzelnen Dinge. Das ist im Tempel Salomos, das dann auch gab. Dann gibt es in Prophetenschriften öfters Hinweise auf diese Themen, auch auf den Priester, hier in Hesekiel und Zacharja. Dann gibt es den Kerngedanken, dass das Irdische, also die Stiftshütte, die sie am Berg Horeb gebaut haben im ersten Jahr von ihren 40 Jahren auf dem Weg zum verheißenen Land. Geplant war das natürlich nicht, dass es 40 Jahre werden sollten. Die hätten theoretisch, kann ein Mann, der reist, die Reise vom Horeb bis ins verheißene Land, hätte die Reise in 11 Tagen schaffen können. Also für den Glauben wäre das eine Reise von 11 Tagen gewesen, also für eine Einzelperson, das Volk hätte schon ein bisschen länger gebraucht, aber keine 40 Jahre. Und für den Glauben ist es eine Reise in 11 Tagen und durch den Unglauben wurden das 40 Jahre. Das ist manchmal auch in unserem Leben. Die Abkürzungen, die wir wählen, sind eben keine Abkürzungen, sondern dann sagt der Herr, geh mal wieder zurück und fang von vorne an. Und dadurch werden manche Abkürzungen der Sünde werden zu Umwegen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Stiftshütte wurde im ersten Jahr gebaut und eingeweiht. Und dann hat man das halt jahrhundertelang gehabt, bis Gott Salomo gewährt hat, dass er den Tempel baut. 480 Jahre grob gesehen lagen zwischen dem Exodus aus Ägypten, dem Auszug aus Ägypten und dann Salomo und wie er dann anfing, den Tempel zu bauen. In 7 Jahren wurde er fertiggestellt und dann kommen dieselben Themen vor. Aber an beiden Stellen ist deutlich, die eigentliche Wohnung Gottes ist nicht in der Stiftshütte und die eigentliche Wohnung Gottes ist nicht im Tempel, sondern im Himmel. Und zwar war der Tempel viel größer als die Stiftshütte und da waren zum Teil auch mehr Teile drin als sozusagen Mobiliar. Die Stiftshütte hatte einen Leuchter mit 7 Armen, der Tempel hatte 2x5, also 10. Die Stiftshütte hatte dann entsprechend auf dem Leuchter 7 Lampen und der Tempel hatte dann 70 Lampen, die brannten im Heiligtum, damit die Priester dort ihren Dienst tun konnten. Aber im Prinzip kamen dieselben Sachen dort vor. Aber es gibt manchmal interessante Hinweise über prophetische Visionen, wie es im Himmel aussieht. Und da hat man dann die Vision von Seraphim in Jesaja 6 und die Vision von Cherubim. Hesekiel hat die Cherubim im Exil in Babylon erlebt, wie Gott ihn besucht, weil er ihn beruft zum Propheten, sozusagen mit dem mobilen Thronwagen Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist, mit 4 Cherubim und das wird da beschrieben. Und das sind halt interessante Sachen, dass man dann die Stiftshütte nehmen kann. Man kann die Cherubim in der Stiftshütte angucken und im Tempel angucken sozusagen und dann bei Hesekiel und bis in die Offenbarung. Und das haben wir gemacht von Freitagabend bis eben heute machen wir das. Und da merkt man, dass da sind geistliche Lektionen, für Israel pädagogisch und auch für uns, weil man kann ja natürlich reden in Worten, aber oft wird etwas viel anschaulicher, wenn es mit einem Bild verbunden ist. Und das ist der Fall durch diese Sache. Deswegen fand ich das ein sehr lohnendes Gemeindeseminar, dass man mal diese Symbolik, diese Bildhaftigkeit nimmt und dadurch etwas deutlich macht. Und das geschieht jetzt auch heute. Ich nehme natürlich von diesen Bibelstellen nur einige, die wir uns angucken. Aber ich habe mir erlaubt, weil das wird ja auch online gestellt, die Predigten und die Vorträge werden online gestellt und dann auch die Präsentation dazu, sodass man dann auch die Bibelstellen nachschlagen kann und das vertiefen kann. Man hat also das im Himmel, das irdische Heiligtum, Stiftshütte und Tempel sind beide eine Art Miniatur der himmlischen Realität. Und wir werden eines Tages im Himmel landen. Und wenn wir sterben, wie unser Bruder Heinrich Matthies jetzt, dann setzt die Bibel voraus, dass jeder Gläubige, wenn er seinen Leib verlässt, diese Hütte verlässt, sein Zelt verlässt, dass er dann, dass sein Geist, seine Seele in Gottes Gegenwart kommen, weil Christus ihn erkauft hat mit seinem Blut und dann ist er dort selig. Man hat, allerdings muss man warten, bis man engelgleich ist. Man ist nicht sofort gewährt. Wenn der Geist oder die Seele stirbt, kommt nur Geist und Seele an und der Leib wird beerdigt und wartet auf den Tag der Auferstehung. Und Christus sagt, den Vers habe ich mir gerade rausgesucht, damit ich das sozusagen ergänzen kann zu den Nachrichten von vorhin. Christus sagt in Lukas 20, als die Sadduzäer ihn herausfordern wegen der Auferstehung, da sagt er, Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten, welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Also wir sind schon Engelgleiche, auf Griechisch heißt das Isangeli, Engelgleiche. Also wir werden tatsächlich aussehen als Auferstandene wie Engel. Aber bis das soweit ist, müssen wir halt noch warten. Also ich würde sagen, uns Christen geht's jetzt gut, weil wir Jesus haben. Wenn wir sterben und zu ihm gehen, unser Geist, unsere Seele, da sagt Paulus, was auch viel besser wäre, dann geht's uns besser. Und wenn wir auferstehen, dann geht es uns am besten. Weil bis wir auferstehen und unseren Leib kriegen, mit dem wir großartige Taten tun können, als Könige und Königinnen mit Christus des Universums, brauchen wir es halt warten, bis wir sozusagen aktiv werden. Bis dahin ruhen wir. Langer Sabbat ist aber auch schön. Wir werden die Gegenwart Gottes voll genießen. Aber Heinrich Matthies muss also noch warten, bis er als Engelgleicher aktiv wird. Jetzt zurück zum Thema Priester. Das erlaube ich mir. Ich bin Bibellehrer, Leute. Die jetzt zum Thema Priester. Ich gucke mir jetzt praktisch Dinge an hier. Wir haben die himmlische Wohnung, da sieht man die himmlische Realität. Zum Beispiel in Jesaja 6 fungiert ein Saraph wie ein Priester. Er nimmt etwas vom Altar und gewährt im Auftrag Gottes dem Jesaja die Reinigung und die Sühnung aller seiner Sünden. Und dann ist er gereinigt und Gott kann ihn berufen zum Propheten. Also Gott benutzt im Himmel zum Beispiel einen der Seraphim, die da fliegen, um Gott herum fliegen und ihn so ähnlich abschirmen mit ihrer Zahl und ihren Flügeln, wie die beiden Cherubim Gott abschirmen auf der Bundeslade, auf dem Deckel, oder wie sie erwähnt werden, dass sie die ganzen Wände vom Tempel Salomos waren voll von Cherubim und Palmen und Blumen und Kränzen und entsprechenden praktisch Schnitzereien, dass diese Bilder dargestellt wurden. In Hesekiel 10 hat man die Cherubim, die zum Teil so agieren, also ein Cherub. Und in Offenbarung hat man auch entsprechende Engel, die dort sind. Also da gibt's Wesen im Himmel, die jetzt quasi eine Art priesterliche Funktion ausüben. Und Jesus Christus ist Priester, wie wir das wir nennen Johannes 17 hohepriesterliches Gebet, das steht dort nicht drin, aber er betet und das ist ein Teil, was ein Hohepriester tat. Das werden wir gleich sehen, das habe ich ausgesucht als Thema heute, diese drei Teile, die ich ausgesucht habe von der Kleidung des Hohenpriesters. Und das trifft auch auf Christus zu, das ist die Fürbitte, Und das ist auch enthalten in Johannes 17. Und wir als Volk Gottes, also Leib Christi, Gemeinde, und wenn man Gemeinde sagt, ist das ein Wort für das Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament. Leib Christi wäre speziell im Neuen Testament. Aber da gibt es auch die Idee in 2. Mose 19, dass Gott zu Israel sagt, das ist mein Plan für euch. Und die Idee ist, nehmt ihr das an oder nicht? Und mein Plan für euch ist, ich will, dass ihr ein heiliges Volk seid, ein Volk von ein Königtum von Priestern. Und die Idee Gottes war, dass sie die Welt für ihn zurückerobern, geistlich. Dass alle Völker Gott erkennen und dass Israel das führende Volk wird, das die anderen Völker lehrt über Gott, über Gottes Wesen und Gottes Heilsweg. Und das hat Israel als Ganzes nicht erfüllt, sondern eben nur einzelne von ihnen, die Gott treu waren und die Gott begnadet hat. So ein Mann wie Mose war das und wie Jesaja und andere. Das ist unsere Bibel, da sind diese Leute drin. Und dann hat Gott das erweitert. Und wir merken im Neuen Testament, dass nicht nur Israeliten jetzt dazugehören können, sondern auch Christen. Wir als Gemeinde, als Leib Christi sind auch Priester. Christus ist der große Priester und wir sind halt die Kleinpriester. Aber deswegen hat das, was wir jetzt sehen beim Hohen Priester, Relevanz für uns, weil wir werden das sehen, dass diese Teile angewandt werden auch auf uns. Und die Granatäpfel, kann man sich fragen, warum sucht Gott Granatäpfel aus, um die hier praktisch, wenn ich jetzt ein hohepriesterliches Gewand hätte, warum sollen hier bei mir Granatäpfel sein? Die Glocken als Warnung für Gott, jetzt kommt einer in dein Privatbüro und der reduziere mal deine Heiligkeit, damit er nicht stirbt, ja, sondern mache es für ihn passend, dass er das überlebt, diesen Einsatz am großen Versöhnungstag. Aber die Granatäpfel, warum die? Ja, denkt, ihr müsst es wieder symbolisch denken. Was bedeutet es, wenn ein Mensch Frucht trägt? Ja, wenn er wie ein Granatapfelbaum Frucht trägt. Er wird verglichen mit einem Baum. Das gibt es ja öfters, Psalm 1. Also wer das Herz, das Wort Gottes in seinem Herzen hat, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Und das Bild vom Granatapfelbaum ist halt, der Hohepriester ist wie ein Baum, der gepflanzt ist in der Gegenwart Gottes. Und wenn ihr so einen Granatapfel kauft und aufmacht, wir haben das auch schon gegessen, und das Besondere am Granatapfel ist, der ist voll von diesen Samen. Ja? Der ist vollgepackt mit Samen. Du hast keine Frucht, also ich kenne keine andere Frucht, die so vollgepackt ist mit Samen. Und das ist Multiplikation. Das bedeutet, du hast wirklich Hunderte davon. Du machst das Ding auf, du kannst zählen. Kauf dir einen Granatapfel, ist Superfood, isst das auf und zähl mal deinen Granatapfel. Ja, da kommst du auf Hunderte. Jetzt stell dir vor, der hängt hier wie ein Baum voll. Ne? Der hohe Priester hat hier Klingel, Granatapfel, Klingel, Granatapfel, Klingel, Granatapfel. Ja? Und das bedeutet, der hohe Priester hat die Berufung, dass er ein ungeheuer fruchtbarer Mensch ist, der zum Segen ist, so wie ein Baum voller Frucht ist. Und wenn er Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, vergleicht er sich auch mit dem Baum. Ja? Wenn Paulus sagt, dass das Volk Gottes eine einzige Heilseinheit ist in Römer 11. Und da gibt's einen edlen Ölbaum und da gibt's Heiden, die sind ausgebrochen aus dem unedlen Ölbaum und eingepfropft in den edlen Ölbaum. Dann werden wir als ganze Heilsgemeinschaft von Erlösten aus Juden und Heiden mit einem Ölbaum verglichen. Das gibt's also öfters. Und die Idee ist, dass es nicht nur Superfood ist, was super ist zum Essen und zum Leben, dass man dass es dir wohl geht und du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird, sondern wir sollen fruchtbar sein. Und wenn der Herr Jesus Christus der Hohepriester ist, dann ist der halt sozusagen, das ist der Superspreader des Evangeliums. Der hat das Evangelium gestartet und hat Jünger geschult, die haben Johannes 17 weitergeleitet und Johannes 17 heißt ja, das heißt es, ich bete nicht nur allein für sie, also für die 12 Apostel minus Judas Ischariot, der dann ergänzt wird durch einen anderen, sodass die 12 Apostel dann für das Volk Gottes stehen, so wie die 12 Stämme für Israel stehen, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich gläubig werden oder gläubig werden. Das heißt, Im hohepriestlichen Gebet hat Jesus schon für dich und mich gebetet. Weil die Kettenreaktion der Evangelisation durch Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, Matthäus und Bartholomäus und so weiter, die ging bis nach Deutschland, die ging bis nach Rothenburg mit den Mittelstufen. Das ist wie ein Baum, der an einer Stelle startet mit einem Stamm, Jesus Christus, die Wurzel trägt alles. Und dann kommen die Zweige, dann kommt hier der Zweig von Petrus und wen er alles erreicht hat. Und dann kommt hier der Zweig von Andreas. Und die ganze Welt ist erreicht worden durch diese 12 Apostel. Und durch die, die sie erreicht haben. Und da ist wieder was rausgewachsen. Das ist ein sagenhaftes Bild, dieser Baum mit der Frucht. Die Frucht ist die ganze Welt. Das steht auch in Jesaja 11. Das Reis aus der Wurzel Isais, das ist ein Baum, der umgehauen wurde. Und dann fängt der Reis an und er erreicht ganz Israel. Und alle Völker strömen ihm zu, weil Gott dieses Reis Israels hinausstreckt. Dass die Völker ihm zuströmen. Wie die Motten zum Licht kommen, kommen die Sünder zum Heiland. Ist das nicht cool? Und das ist diese Superstrand, das ist wie ein Granatapfel. Der hohe Priester hat die Berufung, irre viel Frucht zu bringen. Und jeder, der Priester ist, hat die Berufung, wenn er ein kleiner Priester ist, nicht der große Priester, das ist das Hebräisch für den hohen Priester, ist der Priester, der Große. Und du bist vielleicht der Priester, der Kleine oder die Priesterin, die Kleine. Ja, wir haben ein allgemeines Priestertum, wo jeder Gläubige das tut, was Christus auch getan hat. Wir werden das gleich sehen, auch mit der Fürbitte. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, jeder Junge, jedes Mädchen können Fürbitte tun und priesterlich in die Bresche treten für eine Welt, die schreit nach der Hilfe Gottes. Und da kannst du ein Superspreader werden. Du kannst sozusagen, wie wenn du selber auch die Granatäpfel an deinem Saum hättest, kannst das werden. Ich muss natürlich immer das biblisch dann belegen, ne, dass nicht nur der Hohepriester das schafft, sondern auch wir und wir kleinen Christen, wir Otto-Normal-Christen. Deswegen steht noch Jesaja 60, Vers 20 bis 22. Und jetzt schnallt euch an, Leute, was da steht. Über das Wachstum der Menschen, die zu Gott gehören. Ja. Jesaja 60, Vers 20 bis 22 steht Folgendes, das ist am Ende von Kapitel 60. Das Kapitel wird oft in der Adventszeit gelesen, weil es so anfängt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und das ist genau das Thema. Christus ist das Licht, das kommt. Er ist der hohe Priester, er ist der Erlöser der Welt und jetzt sollst du auch Licht werden. Und wenn du Licht wirst, dann geschieht das, was in Kapitel 60 Jesaja am Ende steht. Da heißt es, ich lese diese Verse, die dort angegeben sind. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Also wenn Gott kommt als Licht, dann wird das so sein, dass das andere Licht kannst du vergessen. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Jetzt merkt ihr, alle, die zu ihm gehören, werden alle zu Gerechten, verwandelt durch das Licht Gottes, das kommt. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Das heißt, das Licht Christi, das Licht Gottes strömt in unser Leben und wir werden alle verwandelt zu Gerechten. Sie werden das Land ewiglich besitzen und als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise. Der Spross der Pflanzung heißt, wir werden alle zu Pflanzen. Wir werden alle zu fruchtbaren Bäumen, alle zu fruchtbaren, wir können sagen Granatbäumen. Ja? Was ist das Ergebnis? Aus dem Kleinsten sollen 1000 werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Das musst du dir mal auf deiner Zunge zergehen lassen. Ja. Aus dem Kleinsten sollen 1000 werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Das ist deine Berufung. Und jetzt sag mal, ich bin kleiner Christ. Okay. Wie viel sollst du Frucht bringen? 1000. Und deswegen macht das auch. Und es wird Christen geben, wo ein ganzes Volk, das ist jetzt natürlich keine körperliche Zeugung von Kindern, das ist eine geistliche Zeugung von Kindern, weil die mit ihrem Einsatz, mit ihrer Hingabe und dem Feuer, das Gott in ihnen angefacht hat, die werden zu einem ganzen Volk werden. Was ist ein Volk? Das ist eigentlich 1000, das sind 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, das sind 2 Millionen. Das ist die Vision, die Gott für dich hat. Das ist cool, ne? Das ist ein schönes Thema. Ja, sagt jetzt, das ist ein schönes Thema. Lasst euch aber nicht unter Stress versetzen, weil das kann kein Mensch alleine tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, 1000 und so weiter. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus zero, null. Ohne ihn scheitert unser Leben. Mit ihm sind wir gar nicht zu stoppen. Ich finde das cool. Und das war schon Teil praktisch von der Kleidung vom Hohenpriester. Jetzt die Schulterklappen und Brusttaschen mit Namen. Ich lese es jetzt vor und während ihr zuhört, werdet ihr denken, was hat das jetzt mit einer Predigt zu tun? Aber geduldet euch, ich lese es einfach vor, ja? Und ich lese euch vor, was dort steht in 2. Mose 28, 9 bis 12 und 15 bis 21. Und da heißt es: Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und darauf einschneiden die Namen der Söhne Israels, auf jeden 6 Namen nach der Ordnung ihres Alters. Und du sollst die Namen der Söhne Israels in die Steine schneiden wie in ein Siegel, und sie sollen mit Gold eingefasst werden. Und du sollst sie auf die Schulterteile des Schurzes heften, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, sodass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn, damit der Herr ihrer gedenke. Also diesen Part will ich gerade mal illustrieren, deswegen muss ich auch zurückgehen können. Das sieht man auf diesem, schwach, aber wenigstens. Hier ist ein Onyxstein, da ist der dicke Bart und da wäre der andere, den man nicht sehen kann. Aber wenn man das Bild zoomt im Computer, kann man auf diesem Onyxstein 6 Namen der Stämme Israels sehen und dort. Warum auf den Schultern? Die Schulter sind ein Bild für die Kraft des Menschen, der mit der Kraft seiner Schultern etwas trägt. Das ist Fürbitte. Fürbitte ist Arbeit, Leute. Wenn ihr die Namen von Menschen und von Stämmen und von Völkern vor Gott bringt, ihr verändert die Welt. Macht das auch. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Gott will, dass alle gerettet werden und wir sollen für alle beten. Ja. Und das kann man ja tun für Einzelpersonen, man kann für Völker beten, man kann für Israel beten, man kann für die Ukraine beten, man kann für Russland beten, man kann für die Hamas beten. Also nicht für die Hamas, aber für die Menschen, die dazugehören. Dass Gott die Augen öffnet, dass sie sich bekehren zum Licht Gottes, wie Saulus sich bekehrt hat von einem Verfolger zu einem, der Gott gedient hat, Christus gedient hat. Und das ist fantastisch. Wir sind aufgerufen, als kleine Priester, dem großen Priester, dem hohen Priester Christus zu folgen und zu beten für die Welt, dass wir die Welt mit der Macht unserer Schultern, mit der Kraft unserer Fürbitte vor Gott bringen. Und jetzt lese ich weiter und lasse das Bild mal gerade stehen. Vers 15 folgen die Brusttasche für die Lose. Die Brusttasche war eine Spanne. Das ist eine Spanne, wenn man die Hand so spannt, von hier nach hier. Die war also so, so und so. Da waren 12 Steine in 4 Reihen von je 3 Stämmen drauf. Die Brusttasche für die Lose zum Rechtsentscheid sollst du wie den Priesterschutz machen, kunstreich gewirkt aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem feinem Leinen. Viereckig soll sie sein und doppelt gelegt, eine Spanne soll ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. Und du sollst sie besetzen mit 4 Reihen von Stein. Der erste sei ein Sarda, ein Topas und ein Smaragd. Die andere ein Rubin, ein Saphir und ein Diamant. Der dritte ein Lynkorer, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte ein Türkis, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold soll sie gefasst sein, wenn man sie anbringt. 12 sollen es sein, wie auf einem Siegel nach dem Namen der Söhne Israels, dass auf jedem ein Name stehe nach den 12 Stämmen. Und wenn man sich jetzt das hier anguckt und das genauer anguckt, dann hat man von rechts nach links die ersten 3, die zweiten 3, die dritten 3 und die vierten 3 Stämme. Und ich nehme jetzt als Beispiel Simeon und Levi. Bei uns im Seelsorgerkreis habe ich Ruben genommen, weil wenn man die Reihe durchgeht, dann hat man nämlich bei verschiedenen Leuten Geschichten, was die auch an Blödsinn gemacht haben und an zum Teil schwerer Sünde. Und das Eigenartige ist, der Priester, heißt es dann nachher, der soll das vor Gott tragen. Warum? Ja, mit der Kraft seiner Schultern und mit dieses Brustschild, ne? Diese Brusttasche mit den Urim und Tumim, da heißt es in Vers 29, so soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Und du sollst in die Brusttasche tun, die Lose Licht und Recht, so dass sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er hineingeht vor den Herrn, dass er die Entscheidungen für die Israeliten auf seinem Herzen trage vor dem Herrn alle Zeit. Das heißt, der Priester, der Hohepriester trägt das ganze Volk, alle 12 Stämme mit der Kraft seiner Schultern und mit der Liebe seines Herzens in der Fürbitte vor Gott, zum gnädigen Andenken vor Gott, sodass Gott sein Volk führt, dass Gott heute seine Gemeinde führt, dass Gott sie so wunderbar führt, dass das Evangelium die Enden der Welt erreicht und dass sie wie ein Granatapfelbaum zusammen wachsen, irre wachsen und mehr Menschen die Augen geöffnet wird, unter der Kraft der Fürbitte der Gemeinde, dass Blinde sehend werden für die geistlichen Realitäten des Evangeliums, dass geistlich tote Menschen auferstehen, was kein Mensch tun kann, das kann Gott. Und die Priester werden es schaffen. Wir werden das erreichen, was Gott erreichen will, weil Gott der Allmächtige ist. Aber er benennt Priester und beruft Priester. Und jetzt stell dir das mal vor. Wie sieht Simon und wie sehen Levi hier aus? Ja, ich mache mal einen Kontrast. Als Jakob stirbt, segnet er die 12 Stämme. Und da sagt er über jeden Stamm sagt er etwas. Und ich lese mal vor, was er sagt über Simeon und Levi in 1. Mose 49, bevor er dann stirbt. Also sozusagen, es war der Abschied, das war das Testament. Und da sagt er über Simeon und Levi in Kapitel 49, Vers 5, folgende: Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und meine Ehre sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Und das ist ein eigenartiger Segen, wo ein Fluch drin steht. Und das, was Gott durch seinen Heiligen Geist, Jakob war auch ein Prophet, er wird vereinzelt so genannt, die Erzväter werden so genannt, Abraham und Isaak und Jakob waren auch Propheten. Was sind Propheten? Propheten sind Leute, die das Wort Gottes empfangen und weitergeben und die auch Fürbitte tun. Und das trifft für alle drei zu, an verschiedenen Stellen ihres Lebens, merkt man das. Und er hat das Wort Gottes hier empfangen und er gibt es weiter. Was meint er mit diesen Mörderischen? Die hatten eine ganze Stadt ausgerottet. Sie hatten eine Schwester Dina, kann man im 1. Buch Mose nachlesen. Und sie haben mit List und Tücke, haben sie das so geregelt, dass sie in der Lage waren, als zwei Brüder den Täter, der ihre Schwester vergewaltigt hat, den Vater und alle Männer umzubringen. Und das führte zu einer riesigen Krise, weil natürlich waren die in Bund mit anderen Gruppen rundherum und Jakob sagt, das erledigt mich, das wird uns auslöschen. Und dann hat Gott dem Jakob gezeigt, wie er aus dieser Krise rauskommt und Gott hat sie gerettet, aber er hat es nie vergessen. Er hat nie vergessen, was Simeon und Levi, ohne ihn zu fragen, ihm angetan haben und als sterbender Mann verflucht er diesen Zorn. Er sieht in diesen beiden Söhnen, ist ja eigenartig, wie Väter auch die Fehler ihrer Kinder erkennen können. Besonders dumm ist es, wenn man seine eigenen Fehler in ihnen wiedererkennt. Und er verflucht den Zorn und damit grenzt er sie ein. Und die Strafe für diesen Zorn ist, ich werde sie zerstreuen in Israel. Und beides ist eingetroffen. Jahrhunderte später, als das Land verteilt wird, kriegt Levi kein eigenes Land. Aber Simeon auch nicht. Simeon wird in Juda zerstreut. Simeon kriegt praktisch unter Juda, untergeordnet unter Juda, der als nächstes gepriesen wird und der dann der Königsstamm wird. Das Zepter gibt Jakob prophetisch dem Stamm Juda und in der Erfüllung im Buch Josua wird bei der Landverteilung, wird der ganze Teil von Simeon wird dem untergeordnet. Merkt ihr, wie Gott auch voraussetzt im Heiligen Geist, wie sozusagen, du hast eine Gabe, du hast eine Stärke, aber das ist auch deine Gefahr. Die Stärke war, dass sie kämpfen konnten, dass sie mit Schwertern furchtlos quasi, würden sie kämpfen, in den Krieg gehen, würden tolle Soldaten sein. Die Gefahr ist, wenn das missbraucht wird, ist es ein Riesenschaden. Und Gott verflucht durch die Zunge Jakobs, des Vaters, diesen Zorn von Simeon und Levi. Was kann man mit solchen Leuten überhaupt anfangen? Und dann merkt ihr jetzt, was es bedeutet. Was ist das? Hier steht Ruben, Simeon Levi, hier steht Simeon, dafür Levi. Wo ist das eingegraben? In einen Edelstein, der in Gold eingefasst ist. Das heißt, die Fürbitte, das Geheimnis der Fürbitte ist, dass du den Menschen nicht siehst, wie er jetzt ist. Dass du Simeon und Levi nicht siehst als Mörder. Sondern dass du sie siehst als Menschen, die von Mördern verwandelt werden zu Menschen, die Leben spenden und Leben schützen. Gott sieht und Gott will sehen. Gott sieht dich, Gott will den Sünder sehen im Status seiner Vollendung. Das ist Fürbitte. Gott sieht Simeon und Levi hier nicht, wenn der Fürbitter uns trägt, wenn der Hohepriester die 12 Stämme trug, dann trägt er sie nicht als, der hat das verkehrt gemacht und das verkehrt gemacht und das verkehrt und das gemacht, sondern dann sieht er sie von der Vollendung. Das ist das, was ich aus dir machen werde. Ist es nicht fantastisch? Simon Petrus hatte seine Fehler, aber als Jesus ihn zum ersten Mal traf, war er Simon, der Sohn des Jona, und er sagte ihm, du wirst Kephas sein. Und das hat die Idee vom Felsen als Teil vom Tempelbau Gottes. Ist es nicht cool, wie Gott uns sehen kann in der Fürbitte und so agiert Jesus? Das kann mich begeistern. Und jetzt stellt euch vor, dasselbe Motiv dieser 12 Edelsteine kommt in Offenbarung 21, 22 vor. Und du hast die 12 Namen, diese 12 Namen, also ein bisschen verändert, weil der Stand da aus gewissen Gründen wahrscheinlich, die Gott kennt, ausgeschieden wird und da wird was von Josef ergänzt. Aber du hast dasselbe Prinzip von 12 Toren. Das ist eine Stadt mit 2220 Kilometern Länge, Breite und Höhe und spiegelt damit den Würfel vom Allerheiligsten wider. Die ganze Stadt ist das Heiligtum. Sie hat keinen extra Tempel. Das ist das Haus Gottes und alle Menschen, die da rein dürfen, sind absolut in der direkten Gegenwart Gottes, ohne Trennwände, ohne alles. Es ist super. Das ist unser Ziel. Wir werden mit unzählbar vielen Erlösten Gott feiern in Ewigkeit. Und wir werden überglücklich sein, ihn einfach nur sehen zu dürfen und vor ihm stehen zu dürfen, ihn anbeten zu dürfen und zu tun und tun zu dürfen, was auch immer er, wie auch immer er uns dann führt, als Könige und Priester in Ewigkeit. Aber das Interessante ist, da sind 12 Tore und da sind 12 Grundsteine und die 12 Tore haben die Namen der Stämme Israels. Da ist an irgendeinem Tor steht Simeon und an irgendeinem Tor steht Levi. Und es gibt keinen Menschen, der rein darf in die Stadt, der nicht durch eins dieser Tore geht. Dann nimmt man sozusagen immer seinen Geist, seinen Hund, verneigt sich vor der Heilsgeschichte und sagt, Gott hat Israel erwählt, Leute, wir dürfen dazugehören, Gott sei Dank, Halleluja, aber ich muss jetzt so ein Tor durch, ja, ich muss jetzt durch Simeon durch und ich muss jetzt durch Levi durch. Und da werden diese Menschen, die einmal so schrecklich sich verhalten haben und zu Massenmördern geworden sind, deren Sünde vergeben wurde, die werden zum Eingang ins Leben, zum Eingang in die Gegenwart Gottes. Und bei den 12 Grundsteinen von der Schutzmauer, da sind die Namen der 12 Apostel des Lammes. Da wird ein Mann wie Simon Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, dem aber vergeben wurde, wird zu einem Fundamentgestein zum Segen für die ganze Welt. Ist das nicht fantastisch? Halleluja, Leute. Lasst uns so beten und Fürbitte tun für unsere Welt. Wir haben genug Anlass. Man braucht bloß die Nachrichten zu gucken, dann weiß man, wofür man wieder beten kann. Und wenn wir beten, wird sich was ändern. Es mag dauern, aber es wird geschehen. Das waren die Granatäpfel und das waren die Schulterklappen. Jetzt kommt noch der Hinweis bei Christus. Da darf ich nicht vorbeigehen daran. Christus, jetzt um das klar zu machen als Beispiel. In Hebräer 7 ist dann Christus der hohe Priester. Dort wird in Hebräer 7 Psalm 110 ausgeführt, wo Gott sagt, im ersten Vers sagt David über das, was da geschieht, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Damit erhöht Gott der Vater den Sohn Christus, in dem sich das erfüllt, zum König der Könige über alle Welt. Und dann in Vers 4 sagt er, in diesem Psalm heißt es, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und das wird in Hebräer 7 ausgeführt. Und der Kernpunkt ist dabei, dass Christus durch die Kraft des ewigen Lebens, dass er der hohe Priester ist und dass er nicht ausgetauscht werden muss nach 5 Jahren, weil er dann gestorben ist, sondern weil er ewig lebt, ist er das immer. Das heißt, der auferstandene Christus tut quasi permanent 24/7 Fürbitte. Die ganze Zeit betet er, und zwar nicht nur für 12 Namen Israels, sondern für alle Namen. Auch der Name Eddie kommt da. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn Jesus nicht für mich beten würde. Wie er das schafft mit seinem Gehirn und seinem Kopf, das überlassen wir der Größe Gottes, der alles weiß und der hat sozusagen die Supercomputing Power, die das beinhaltet. Sein Kopf ist ein Supercomputer, der alles andere in der Welt in Schatten stellt und er betet für dich. Und jetzt, was bedeutet das, dass er betet? Hebräer 7, Vers 25. Ich lese 23 bis 25. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. Dieser aber, weil er ewig bleibt, hat ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt immer da und bittet für sie. Er lebt immer da und bittet für 24/7, die ganze Zeit. Und deswegen werde ich gerettet. Und deswegen wirst du gerettet. Alle Namen, die er trägt, nicht 12, sondern er hat das Buch des Lebens. Und im Buch des Lebens stehen alle Namen der Erwählten Gottes von allen Zeiten, von allen Völkern. Und davon geht nicht einer verloren. Warum nicht? Er kann dich retten. Er betet. Halleluja. Ist es ein gutes Thema? Es ist ein gutes Thema, Leute. Es ist ein gutes Thema. Wer kann das tun? Christus und er allein. Als Beispiel habe ich schon erwähnt, Kephas, wenn man sich das anguckt, diese Fürbitte, ja, dann in Lukas 22, 31 bis 32, in der Nacht, wo Petrus, Simon, der Sohn des Jona, Jesus dreimal verleugnen wird, sagt er ihm das vorher. Aber er sagt ihm nicht nur das vorher, er sagt auch, Simon, Simon, der Satan hat euer Begehrt, dass er euch sichten möge wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du dich dermaleinst bekehrst, stärke deine Brüder. Das ist Fürbitte. Und das ist Prophetie. Und er hat ihm schon vor der Verleugnung gesagt, dass er ihn verleugnen werde. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Im Akt der Verleugnung hat er zwar mit der Tat Jesus verleugnet, aber der Glaube von Petrus war immer noch da. Beim dritten Mal guckte er in Richtung von Jesus durch, aus dem Vorhof, wo Jesus fand, Jesus war drin, er wurde dort teilweise geschlagen, also gefoltert, er wurde misshandelt, er wurde schließlich zum Tod verurteilt und ihre Augen konnten sich treffen. Und dem Augenblick, als er das dritte Mal ihn leugnet, kräht der Hahn, erinnert sich an das Wort Jesu, blickt zu Jesus, Jesus blickt zu ihm. Und als sich die Augen treffen, bricht er innerlich zusammen. Er rennt raus, er macht, dass er rauskommt, er heult so, wie nur ein Mann heulen kann, der total am Ende ist. Und das war auch seine Buße. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, wenn du dich dermaleinst bekehrst, und das geschah in der Nacht. In der Nacht hat er sich sofort wieder mit diesem Blick zu Jesus, dem Blick von Jesus zu ihm. So liebt dich Christus. Er weiß genau in dem Augenblick, wo du deine Sünde tust. Er weiß es genau und er schaut dich an und vielleicht schaust du zurück und vielleicht weinst du auch über deine Sünde und er bringt dich ans Ziel, weil er Christus ist. Aber wir müssen auch Buße tun. Und Petrus hat Buße getan. Oh, ist das fantastisch. Er ist der Stirnreif mit Inschrift. Hier steht Kadosh Ladonai. Ein Mann hatte das im Alten Testament, ein Mann, kein anderer. Sein Sohn nicht. Wenn der Vater starb und ein Sohn wurde Nachfolger, kriegte er das hier. Kadosh Ladonai, heilig für den Herrn. Es gab keinen Menschen auf dem Planeten Erde, der so heilig war wie der hohe Priester, der große Priester. Und jetzt geschieht das Wunder, Leute. Und das ist der Abschluss dieser Predigt. Und das ist der Abschluss, den ich vorlese aus Offenbarung 22, 3 bis 5. Da merkt ihr dann, was hier passiert. Im Evangelium und in der Vollendung, in Offenbarung 22, sehen wir das himmlische Jerusalem. Wir sehen den Platz vor Gottes Thron, der ist riesig, da passen unendlich viele Menschen hin. Das ist eine Straße, das ist ein Platz, ein Versammlungsplatz. Und du siehst sozusagen jetzt im Geist unendlich viele Menschen, die vor ihm stehen. Und da heißt es in Offenbarung 22, 3 bis 5 folgendes. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und das sind jetzt seine Knechte und Mägde, ja. Es geht um Männer und Frauen, es geht um alle von uns. Wir sind Engelgleiche, wir sind sozusagen keine Männer und Frauen mehr. Ja? Wir sind Engelgleiche, wir heiraten nicht mehr. Aber jeder von uns, der heute Mann und Frau ist, ist dann sozusagen vor ihm als Diener, Dienerin Gottes. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind Könige, regieren und der Name ist an den Sternen. Jeder von uns ist quasi das, was im Alten Testament ein Mann war. Hohe Priester, hohe Priesterin, kann man ergänzen. Wenn man an die Frauen denkt, im Alten gab es natürlich nur die Männer als hohe Priester. Wow. Wow. Leute, lasst uns Gott danken und ihn anbeten. Und lasst uns das tun, was diese Kleidung sagt. Amen.